ARD Sounds.
So, bevor wir zu Professor Benders letztem großen Fall kommen, wollen wir ein bisschen über Betrug sprechen. Denn die Parapsychologie hat ein Betrugsproblem. Da sind sich ihre Kritiker und Befürworter ausnahmsweise einig. Betrügerische Hellseher, falsche Propheten, das gibt es schon immer. Die Kritiker sagen, klar, Hellseher sind immer Betrüger. Propheten, Astrologen und Parapsychologen auch. Bender sagt, es gibt beides. Es gibt die Betrüger, aber es gibt eben auch die echten Fälle. Auf drei Fälle ist Bender besonders stolz. Die erwähnt er immer wieder. Erstens Rosenheim, klar. Da hat er ja angeblich den Spuk zweifelsfrei nachgewiesen. Zweitens die Geschichte der Christine Mylius, eine Frau, deren Träume angeblich wahr werden. Darüber hat Bender mehrere Artikel und Bücher geschrieben. Und drittens ein Spuk im Porzellanladen. In Bremen, 1965. Bender war damals in ein Lebensmittel- und Porzellangeschäft gerufen worden. Dort flogen Kaffeekannen, Teller und Tassen durch die Luft, wie von Geisterhand. Aber immer nur dann, wenn der 14-jährige Lehrling Heiner vor Ort war. Für Bender ein glasklarer Fall. Heiner ist eine Fokusperson, medial begabt. 14 Jahre später ist der übersinnliche Lehrling Heiner erwachsen geworden und bereit für ein Geständnis. Er hat Hans Bender gezielt getäuscht. In einem Fernsehinterview erzählt er, wie es dazu kam. Am Anfang hatte Heiner einfach nur Probleme mit seinem Chef.
Ja, ich habe damals die Lehre in dem Lebensmittelgeschäft angefangen, hier in Bremen, ne? Wobei auch unten im Keller ein Porzellanlager gewesen ist, ne? Und ich hatte mit meinem Lehrherrn gleich von Anfang an also Twistigkeiten. Mit dem kam ich nicht richtig klar.
Und um seinen ungeliebten Chef zu ärgern, spielt Heiner Poltergeist. An eine Geschichte erinnert sich Heiner noch genau. Eine Frau und ein Mann waren in den Laden gekommen, um ein Service zu kaufen.
Und da war da eine lange Auslage, wo das alles drauf stand.
Heiner steht am anderen Ende des Raumes und sortiert Einmachgläser. Sein Blick fällt auf eine Kiste. Darin Kaffeekannen und anderes Geschirr.
Und dann habe ich gesagt, jetzt wische ich dir einen aus.
Heiner nimmt die Kannen und schleudert sie hinter sich. Sie prallen in ein volles Regal.
Die Kundin schreckt hoch, schreit auf. Er guckt an, er wusste gar nicht, was los war. Und in dem Moment dann sagt er also, und spukt das.
Für Heiner ist das in diesem Moment ein kleiner Spaß. Nicht mehr und nicht weniger. Ein harmloser Jugendstreich halt, mit dem er die Leute, vor allem seinen Chef, ärgern kann. Heiner hält sich nämlich nicht für eine Fokusperson, sondern einfach nur für einen ziemlich frechen 14-Jährigen.
Ich habe dann auch Gefühl geschmissen, wenn Polizeileute oder Feuerwehr unten drin waren. Ich bin so geschickt gewesen, kann ich sagen, in dem Moment. Ich habe das hinter die Feuerwehrleute geschmissen, die haben echt gedacht, dass es da aus dem Regal rausgefallen ist.
Aber es sind nicht nur Polizei und Feuerwehr, die damals an einen übernatürlichen Spuk geglaubt haben, sondern eben auch Hans Bender, der den Spuk aus Bremen wieder und wieder als Beweis für die Existenz des Übersinnlichen verkauft hat. Das ist Geisterjäger. Folge 7. Soko Geist. Ich bin Verena Fiebiger. Heiner gesteht seinen Betrug damals übrigens nicht nur im Fernsehen, sondern auch schriftlich. Die Zeitungen stürzen sich natürlich darauf. Auf 18 Seiten legt Heiner ausführlich dar, mit welchen Tricks er gearbeitet hat. Und er lässt Bender ziemlich schlecht dastehen. Heiner behauptet zum Beispiel, Bender ist damals direkt davon überzeugt gewesen, dass Spuk die einzig mögliche Erklärung für das fliegende Porzellan sein kann. Bender, so Heiner, hat ihn nie auch nur gefragt, ob er selbst das Geschirr zerschlagen hat. Aber warum macht jemand sowas? Am Ende seiner Enthüllungen erklärt Heiner, dass für ihn alles ein riesiger Spaß gewesen sei.
Da habe ich in dem Moment echt einen kleinen Spaß daran gefunden, das gebe ich ganz ehrlich zu, in meiner Jugend damals, ne?
Heute, sagt Heiner, würde er sowas nicht mehr machen. Schon allein deshalb nicht mehr, Zitat, weil mir so ein doofer Professor auch nicht mehr vorkommen wird. Hans Bender will das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Auf das Angebot Heiners, sich von ihm im Fernsehen seine Tricks zeigen zu lassen, geht er nicht ein. Stattdessen geht er selbst in die Offensive.
Was das Geständnis anbelangt, da muss ich also nun sagen, das ist, wie wir im Einzelnen nachweisen werden, oder das haben wir auch keine Zeit im Augenblick, das ist erlogen.
Bender ist nach wie vor überzeugt von den übersinnlichen Fähigkeiten seines einstigen Mediums. Er lässt Gutachten erstellen, die Heiners sogenanntes Geständnis widerlegen sollen. Und er argumentiert, Heiner sei nur ein gesteuerter Zombie seiner Gegner. Warum sonst hätte Heiner über 10 Jahre gewartet, um mit der Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen? Heiner Scholz, so Bender, sei ein Pseudologe, ein krankhafter Lügner. Aber natürlich trotzdem weiterhin ein echtes Medium, klar. Für alle Nicht-Parapsychologen hingegen ist klar, hier wurde betrogen. Es gibt eine Erklärung für den Spuk und ein ausführliches Geständnis. Und damit ist einer von Benders 3 Vorzeigefällen diskreditiert. Bleiben noch 2. Rosenheim und Christine Mühlius, die Frau, deren Träume angeblich wahr werden. Und zumindest bei letzterer habe ich inzwischen auch so meine Zweifel. Erstmal die Basics. Die Geschichte von Hans Bender und Christine Mühlius geht so. Irgendwann, Mitte der 50er Jahre, steht bei Bender in Freiburg eine Frau vor der Tür. Sie ist Ende 30 und hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Sie sagt, sie heißt Christine Mühlius, ist Schauspielerin, gerade am Stadttheater in Freiburg. Und sie hat ein interessantes Problem. Immer wieder träumt sie von Ereignissen, die kurze Zeit später tatsächlich geschehen. Ich habe das ja schon in der ersten Folge erzählt. Mir ist das selbst schon passiert. Dass ich einen krassen Traum hatte, so einen, aus dem man völlig verstört aufwacht. Und danach passiert sehr zeitnah etwas in der Realität, was man damit sofort in Verbindung bringt. Also, was ich damals sofort mit der Realität in Verbindung gebracht habe. Das fühlt sich so krass an. Wenn ich solche Träume habe, schreibe ich sie auf und erzähle sie weiter, quasi wie als Beweis, dass ich mir das nicht rückblickend ausgedacht habe. Also, falls was passiert. Die Parapsychologie spricht von präkognitiven Träumen. Aber auch wenn alle, die es erlebt haben, es nur ungern glauben, es gibt bislang keine wissenschaftlichen Beweise, dass so etwas existiert. Auch nicht das, was Christine Mühlius über Jahre hinweg passiert. Sie hat solche Wahrträume ständig. Mühlius beschreibt Bender ganz genau und sehr ausführlich ihre Träume und wie sie in der Vergangenheit wahr geworden sind. Die Schauspielerin schreibt seit Jahren wie besessen Tagebuch über ihr Leben und über ihre Träume. Und bei ihr sind nicht ein paar Träume wahr geworden wie bei mir, sondern Hunderte.
In der Nacht vor unserer Reise nach Frankreich sah ich im Traum meine 3 Jahre ältere Schwester Camilla wie unter Wasser, aber über die Alpen schweben. Ich ahnte nichts Gutes, verdrängte jedoch den Traum. Zugegeben, damals schon mit schlechtem Gewissen. 3 Wochen später bekam ich die Nachricht von daheim, meine Schwester war vor den Augen meiner armen Mutter in einem oberbayerischen Moorsee ertrunken.
Bender ist elektrisiert. Er schlägt Christine Mühlius vor, regelmäßig die Tagebucheinträge über ihre Träume ans Institut zu schicken und sich immer zu melden, wenn wieder ein Traum wahr geworden ist, damit Bender das sofort überprüfen kann.
Ich weiß nur, das lag immer irgendwas neben ihr am Bett. Also Block oder Bleistift.
Das ist Isabel Karlsson, die Tochter von Christine Mühlius, auch Schauspielerin übrigens.
Man muss es ja gleich aufschreiben. Und manchmal war sie nicht ansprechbar. Sie sagt, nein, Moment, ich muss das erstmal aufschreiben. So.
Mit Isabel Karlsson haben wir uns getroffen, um uns ihre Erinnerungen an diese Zeit erzählen zu lassen. Sie sagt, als Kind war sie selbst oft verblüfft davon, wie ihre Mutter anscheinend die Zukunft vorausträumen konnte.
Sie kam oft zum Frühstück und sagte, ich setze mich mal eben hin. Ich brauche eure Bestätigung. Ich lese es euch mal vor. Erinnert ihr euch? Und dann hat sie es vorgelesen, den Traum. Und dann haben wir gesagt, Mama, das ist ja unwahrscheinlich.
Mehrere Jahrzehnte lang schickt Christine Mühlius ihre Träume an das Freiburger Institut von Hans Bender. Insgesamt sagenhafte 2800 Einträge lagern dort bis heute im Archiv. Einen Teil davon hat Bender als Buch herausgegeben. In den Träumen geht es um Alltagsdinge, Liebesgeschichten, Familienangelegenheiten und um Mühlius Arbeit als Schauspielerin. Einmal hat sie angeblich die Inhalte eines Films vorausgeträumt, der erst Jahre später gedreht wurde. Also so in etwa, ganz grob. Oder zumindest sehr ähnlich. Mich fasziniert diese Geschichte. Aber was mir auch klar ist, zum einen kann es sein, dass wir im Traum Dinge verarbeiten, die wir irgendwoher als Information schon mal gehört oder gelesen haben. Das ist uns aber nicht so klar. Und wir denken dann nach so einem Traum, das kann ich doch gar nicht gewusst haben. Kann ich etwa hell sehen? Und was auch passieren kann, wir setzen ein Ereignis in der Rückschau mit so einem intensiven Traum in Verbindung, weil wir uns an ihn noch so lebhaft erinnern können und das inhaltlich Sinn macht. Das kann aber reiner Zufall sein. Es sind Fehlschlüsse. Und bei Christine Mühlius denke ich mir, wenn man sich wirklich gut an seine Träume erinnert und sie aufschreibt, jeden Tag, jahrelang, wie Christine Mühlius das gemacht hat, kann es dann nicht sein, dass in den Tausenden von Träumen eigentlich für jede Situation was dabei ist? Und dass man sich das dann etwas passender zusammenreimt, als es eigentlich war? Wir haben das auch Isabel Carlson gefragt, die Tochter von Christine Mühlius. Denn die war ja auch Zeugin für einige der angeblich vorhergeträumten Ereignisse. Und Zeugin bedeutet in diesem Fall, Isabel hat bestätigen müssen, dass die Ereignisse im Leben ihrer Mutter wirklich so eingetreten waren. Heute sagt sie, dass ihre Mutter sich schon die Ereignisse ein bisschen zurechtgelegt hat.
Die Fantasie war schon auch dabei. Also wir haben schon manchmal gedacht, Mama, jetzt hast du ein bisschen geschummelt. Oder so, hast du ein bisschen was dazu geschrieben? Ja, pst, jetzt, klingt doch besser. Oder so.
Es ist seltsam. Wenn man mit Isabel Carlson spricht, hat man den Eindruck, dass sie ihrer Mutter glaubt. Dass wirklich ein paar Träume wahr geworden sind. Aber gleichzeitig hat Christine Mühlius eben manchmal auch geschummelt. Und damit ist Benders zweiter Vorzeigefall zumindest ein bisschen in Zweifel gezogen. Bender selbst würde das übrigens ganz anders sehen. Er und seine Kollegen haben für solche Fälle sogar eine eigene Theorie entwickelt. Und die geht so. Ganz viele Spukphänomene sind erstmal echt. Die Fokuspersonen sind wirklich übernatürlich begabt. Aber dann kommt die ganze Aufmerksamkeit von außen und damit Erwartungen und ein Zwang, ein Druck zu performen. Dazu kommt, dass der Spuk flüchtig ist. Benders Theorie sagt nämlich auch, dass die unbewussten Kräfte der Fokuspersonen sich verändern, wenn man anfängt, sie zu beobachten. Bender und seine Schüler sehen hier Parallelen zur Quantenphysik. Spuk lässt sich nicht erzwingen und auf Knopfdruck funktioniert er auch nicht. Aber weil die Fokuspersonen die Aufmerksamkeit mögen, fangen sie dann im zweiten Schritt an zu faken. Einerseits ist das eine extrem praktische Theorie, denn damit ist jede Enttarnung eines Fakes von vornherein Teil des Modells und beweist überhaupt nichts. Wie gesagt, sehr praktisch. Andererseits stellt die Theorie die Parapsychologen selbst vor Probleme, denn wie sollen sie dann jemals den Spuk zweifelsfrei beweisen? Auf jeden Fall passiert Bender ein paar Jahre nach der Enttarnung des Bremen-Spuks ein dermaßen offensichtlicher Fauxpas, dass ihn keine Spuktheorie und keine Quantenmechanik mehr wegerklären kann. Der legendäre, weltbekannte, letzte große Fall von Hans Bender, der Fall Chopper.
Um etwas Märchenhaftes, zumindest Unglaubwürdiges, geht es im folgenden Bericht. Er kommt aus Bayern. Natürlich könnte er ebenso gut aus jedem anderen Bundesland kommen, in dessen geschah.
Ja, das hier sind wirklich die Tagesthemen von 1981. Und ja, sie berichten wirklich über einen vermeintlichen Spuk in einer Zahnarztpraxis in Neutraubling bei Regensburg. Aus dem Spucknapf, aus dem Klo, von den verrücktesten Orten aus soll ein Geist die Mundhygiene der Patientinnen und Patienten beleidigen.
Ja, Pfui Teufel, du stinkst ja aus dem Mai.
Zum Beispiel mit den Worten, ja Pfui Teufel, du stinkst aus dem Maul. Der Fall hat eigentlich alles, was ein guter Bänderfall braucht. Mystery, Medienaufmerksamkeit und gestresste Minderjährige. In diesem Fall ist es die 17-jährige Zahnarzthelferin Claudia. Sie hat den besten Draht zum vermeintlichen Geist.
Wenn er nicht redet, dann kann man sich gut mit ihm unterhalten. Aber wenn er da so hysterisch blärt, also bis da, dass man das Nase auf die Straße hat, das, ich mein,
das ist dann unangenehm. Wann macht er das, wenn er so schreit zum Beispiel?
Ja, also wenn ich ihm nicht folge. Also wenn er zu mir was sagt und ich tue das nicht, dann fängt er meistens so an. Oder
wenn er gibt ihnen richtige Befehle.
Ja.
Was zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass ich am Wasserhahn hinlangen soll. Also das bezeichnet er als Streich nämlich.
Aha.
Und wenn ich das nicht mache, also dann sagt er, Claudia, ich habe zu dir was gesagt. Und wenn ich es noch nicht mache, dann fängt er meistens so an. Und meistens, wenn er so schreit, also, und ich rede dann auf ihn beruhigend ein, dann hört er ja auch wieder auf.
Dass es überhaupt so weit kommt, dass die Tagesthemen und bald Journalisten aus der ganzen Welt über den Fall berichten, das ist eine ziemlich verrückte Geschichte.
Kann ich Grüße gleich als erstes durchsagen?
Sie beginnt mit diesem Mann.
An wen gehen Sie denn?
An alle, die mich kennen. Hier spricht die Lichtgestalt des deutschen Marketingjournalismus.
Das ist Peter Ehm. Und bevor er zur selbsternannten Lichtgestalt des Marketingjournalismus aufgestiegen ist, hat auch er bescheiden angefangen. Als Polizeireporter bei der Münchner Abendzeitung. Die Abendzeitung war damals absolut legendär. Vielleicht kennen ja manche von euch noch die Serie Key Royale mit dem Klatschreporter Baby Schimmerlos. Dieser Typ war angelehnt an einen echten Kollegen von Peter Ehm.
Wir waren damals bei der Abendzeitung eben ja, in einer Bubble der Superlative. Wir hatten eine tägliche Aufladung von 300.000. In der ganzen Redaktion herrschte eigentlich so das, was man heute den Geist des FC Bayern nennt, nämlich einen gnadenlosen Erfolgsdruck, den jeder gehabt hat, der aber nicht explizit jetzt jede Stunde oder jeden Tag oder jeden Monat wiederholt wurde, sondern es war einfach selbstverständlich. Wenn du bei der Abendzeitung bist, bist du bei der Nummer 1 und dann hast du zu liefern das Beste, was man sich nur vorstellen kann.
Um diese Stories zu kriegen, hat Peter Ehm ein Netzwerk aus Tippgebern für bunte Geschichten. Anfang 1982 bekommt er einen Anruf von einem dieser Tippgeber aus Regensburg.
Du Peter, wir haben hier eine Geschichte, die ist ein bisschen komisch, aber wir machen sie auch. Geisterstimme in der Zahnarztpraxis, also nicht in Regensburg, sondern in so einer Trabantenstadt in Neutraubling. Willst du das haben? Und dann habe ich gesagt, na ja klar, weil es war an dem Tag nicht so viel los bei uns.
Peter Ehm schreibt also die erste große Abendzeitungsstory über den damals noch namenlosen Geist. Er titelt
Geheimnisvolle Stimmen in Regensburger Zahnarztpraxis. Okay.
Kurz darauf hat Ehm Sonntagsdienst und ein Problem. Es ist schon wieder nichts los. Er weiß nicht, was er abliefern soll.
Und dann habe ich mir gedacht, ich versuche einfach diese Geistergeschichte, die nach wie vor komisch war, nachzudrehen.
Peter Ehm schreibt also eine zweite Chopper-Story. Von seinem Tippgeber hat er noch die Telefonnummer von Claudia, der Zahnarzthelferin. Also ruft er einfach mal bei ihr an.
Sag du, Claudia, hier ist der Peter von der Abendzeitung und so. Ja, ja, ich habe schon gelesen und so. Naja, sage ich, alles schön und gut. Lass uns doch noch mal über den Geist sprechen. Du sprichst ja mit dem Geist. Ja, sagt sie, ja, ja, ich spreche mit dem Geist. Und dann sage ich, und was erzählt der dir da immer? Ah ja, sagt sie, und da merke ich schon, dass da eigentlich langes Überlegen kommt.
Es wirkt fast ein bisschen so, als ob sich Claudia erst noch überlegen muss, über was der Geist so mit ihr spricht.
Ja, sag ich, und was sagst du dann immer? Ja, ich sag, er soll's Maul halten und so. Aha, sag ich, aha, das Maul halten. Naja, wir reden noch so ein bisschen und ich bin immer entsetzter über die Inhaltslosigkeit dieses Geistes, der anscheinend wirklich nicht mal in der Lage ist, richtige Seelengeschichte oder irgend sowas zu präsentieren. Na gut.
Ehm glaubt nicht so recht an diesen Geist. Aber er ist Boulevardreporter und braucht eben immer noch eine Geschichte. Deswegen fragt er sie, wie der Geist denn eigentlich heißt.
Und dann sagt sie zu mir, Chopal. Und jetzt ist es so, jetzt muss man wissen, das war jetzt ein genialer Moment der Geschichte, dass Chopal im Oberpfälzischen ein Schimpfwort ist für Dummerle. Ja? Und ich aber natürlich das nicht verstanden habe und als Easy Rider Fan habe ich natürlich sofort an Chopper gedacht. Chopper, das abgeschnittene Motorrad mit der langen Gabel, Freiheit, Freedom, Super Riding und so weiter und so fort.
So ist das manchmal mit Legenden. Sie entstehen aus Missverständnissen. Claudia sagt, Trottel. Ehm versteht, Harley Davidson. Und damit hat er seine Geschichte. Er titelt:
Jetzt gibt sich der Geist zu erkennen, mein Name ist Chopper, ja?
Und er landet einen richtigen Volltreffer. Der Mythos Chopper ist geboren.
Die Geschichte lief natürlich dann irrsinnig gut.
Von den Lesern kommen unzählige Theorien, woher die Stimmen in der Zahnarztpraxis kommen könnten. Ein Lager behauptet, das sind sicher Tote aus dem Zweiten Weltkrieg. Oder Geköpfte, also Gechopperte aus dem Mittelalter, die keine Ruhe finden.
Und die Hightech-Leute haben sich gemeldet und haben gesagt, ja, also das ist ja ganz fantastisch, wie man eine Toilettenschüssel zu einem Lautsprecher umfunktionieren kann, indem man sie anpeilt mit Laser und.
Laser und Toilettenschüssel, das ist der Schlüssel zum Erfolg. In den kommenden Wochen schreibt Ehm immer wieder Geschichten über den Chopper für die Abendzeitung. Die Auflage explodiert. Der Tagesverkauf steigt in dieser Zeit um bis zu 50.000 Exemplare und schon bald springen andere Medien mit auf.
Es konnte in der deutschen Medienlandschaft zu dem Zeitpunkt kein einziges Medium an diesem Thema vorbeigehen.
Die ARD schickt damals Leute nach Neutraubling. Der Stern, sogar vom Spiegel gibt es eine Reportage direkt aus der Praxis.
Der Kollege vom Spiegel hat sich damals als Patient gemeldet. Das war der Fritz Rumblatt. Und für den hat der Chopper auch als Beispiel grenzenloser Kreativität, hat er den Rumbler als Dummler bezeichnet.
Die Zahnarztpraxis ist umstellt. Tag und Nacht wartet ein Pulk aus Journalistinnen und Journalisten auf Choppers neueste Entgleisungen. Und Chopper liefert wirklich so zuverlässig, es ist schon fast gruselig. Als ein Fernsehteam von den Tagesthemen gerade zufällig mit Claudia in der Zahnarztpraxis dreht, meldet sich Chopper total überraschend.
Hey, Claudia.
Chopper, warum legst du heute nichts? Nee.
Und jetzt muss ich mal kurz ehrlich mit euch sein. Spätestens, wenn man den Chopper einmal auf Video gesehen hat, könnte man eine leichte Ahnung davon haben, woher er kommt.
Chopper?
In dem Video der Tagesthemen steht Claudia am Waschbecken. Die Ecke ist gefliest. Über dem Waschbecken hängt ein Spiegel. Claudia arbeitet am Waschbecken.
Alles gehört.
Alles gehört.
Und ganz komischerweise spricht Chopper nur dann, wenn Claudia sich zufällig runterbeugt und man ihre Lippen nicht im Spiegel sehen kann.
Jetzt kommt Chopper. Tu mal ein bisschen reden.
Weißt du was?
Ja, weißt du was? Jetzt komm, sag mal nur was.
Nee.
Und wer fehlt jetzt noch? Na klar.
Kein Wunder, dass sich jetzt auch der Freiburger Parapsychologe Professor Bender für das Phänomen interessiert. Ob Chopper mit ihm spricht?
Dreimal nachfragen.
Auftritt Hans Bender. Er reist nach Neutraubling gemeinsam mit seinem Assistenten Elmar Gruber. Wir hätten gerne mit Gruber für diesen Podcast gesprochen. Leider hat er uns erst zugesagt, dann abgesagt und dann geschrieben, wir sollen ihn bitte nie wieder kontaktieren. Deswegen können wir uns nur auf ein Buch beziehen, das er über seine Zeit mit Hans Bender geschrieben hat. Das Buch heißt Suche im Grenzenlosen. Er beschreibt die Ankunft in Neutraubling als surreal. Bender schreitet an der Journalistentraube vorbei, direkt in die Praxis rein. Schon kurz nach der Ankunft begrüßt Chopper ihn mit einem Schrei. Der Schrei kommt aus der Richtung von Claudia, die am Waschbecken steht. Bender spricht mit dem Zahnarzt, mit Claudia. Dieser Chopper scheint ein äußerst merkwürdiges Phänomen zu sein. Eigentlich ist Spuk ja flüchtig, also außerordentlich schwer festzuhalten. Dass ein Spuk überhaupt so verständlich redet, ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Und dann auch noch so viel. Benders Assistent Elmar Gruber ist skeptisch. Weil der Schrei aus Claudias Richtung kommt, hat Gruber sie gleich im Verdacht. Gruber tut so, als würde er das Tonbandgerät vorbereiten, aber aus den Augenwinkeln beobachtet er Claudia. Und tatsächlich, das nächste Mal, als sich Chopper meldet, sieht er in einer Spiegelung, dass sie die Lippen bewegt. Und auf einmal hat Elmar Gruber ein Problem. Denn Hans Bender sieht die Sache nicht so eng wie Gruber. Er sagt, ja klar, ungewöhnlich das mit dem Sprechen. Absolut kein typischer Spukfall. Aber es könnte schon sein, dass da wirklich was Paranormales passiert. Tatsächlich hatten sich die beiden schon am Abend vorher mit Journalisten in einer Regensburger Wirtschaft getroffen. Und Bender hatte, redselig wie er war, Vergleiche zwischen dem Fall Chopper und seinem Vorzeigespuk in Rosenheim gezogen. Nur damit das klar ist, Bender hat nie gesagt, Chopper ist echt. Aber er hat auch nicht ausschließen wollen, dass da doch irgendwas dran ist. Ähnlich vage äußert Bender sich auch am nächsten Tag, als er vor die Journalistinnen und Journalisten vor der Praxis tritt. Nur diesmal ist auch der Chopper selbst im Hintergrund dabei.
Haben Sie mit ihm korrespondiert in irgendeiner Form?
Nein, weil ich sage nur eines, dass man... natürlich mit der technischen Hypothese, dass es eine Riesentechnik ist, muss man einmal dann zum Erfolg kommen, nicht wahr? Und wenn man nicht zum Erfolg kommt, dann trägt sie eben nicht, nicht wahr?
Würden Sie denn von vornherein auch ausschließen können, dass es etwas Ähnliches ist wie im Fall Rosenheim?
Ein paar Dinge, dass also zum Beispiel ein Tonbandgerät plötzlich aussetzt, weil der Strom weggenommen ist. Das war auch in Rosenheim, aber mehr nicht. Ja!
Herr Bender!
Was willst du denn von ihm?
Ja, neu wieder gekommen.
Ich komm gerne, Chopper.
Das sind natürlich Sternstunden, wenn du das hast. Und da ist natürlich dann auch Professor Bender gebauchpinselt, wenn der Geist persönlich ihn jetzt nach Beschimpfungen zu sich ruft und mit ihm sprechen will, ja?
Am Abend sitzen Gruber und Bender vor der Zahnarztpraxis im Auto. Gruber erzählt Bender, was er gesehen hat. Er bittet ihn, die Untersuchung abzubrechen und den Fake zu offenbaren. Aber Bender will nicht. Er hat sich zu sehr in die Hoffnung verbissen, dass dieser Spuk doch echt sein könnte. Selbst wenn alle Fakten dagegen sprechen. Für Gruber ist das der Moment, in dem er begreift, Benders Wunschdenken ist inzwischen stärker als die Realität. Die Polizei beginnt übrigens am gleichen Tag wie Bender mit ihren Ermittlungen. Der Fall ist mittlerweile so aufgeblasen, dass sie für den Chopper eine eigene Sonderkommission eingerichtet hat, die Soko Geist. Auch die Soko Geist vermutet, dass hinter dem Chopper irgendeine Art von Betrug steckt. Sie kann es nur noch nicht beweisen.
Naja, die Stimmung intern war natürlich angespannt, weil man gesagt hat, hör mal, was ist denn da los? Ihr könnt euch doch nicht von irgendwelchen Lutschern da veräppeln lassen. Wir wollen Ergebnisse sehen.
Abhörspezialisten der Bundespost reisen nach Neutraubling. Sie richten Fangschaltungen ein, stellen Funkmessgeräte in der Kanalisation auf und wollen so den Geist entlarven. Kosten damals für den Aufwand 60.000 Mark. Erfolg? Zero.
Es hat niemand was gefunden und jeden Tag kamen neue Geschichten dazu.
An denen Peter Ehm natürlich nicht unbeteiligt ist. Er treibt den Chopper-Wahnsinn immer weiter. Die Geschichte ist einfach zu gut.
Wir, die Abendzeitung, war damals Anlaufpunkt für alle Chopper, Bender oder sonstigen Interessenten. Und da rief einer an und sagte, ja, wir haben ein Lied gemacht von dem Chopper. Könnt ihr das mal spielen oder könnt ihr das mal ein bisschen rausbringen? Und dann habe ich daraufhin, weil ich natürlich auch der Meinung war, dass Chopper ein Thema ist für die nächsten 1000 Jahre, haben wir uns dann mit meinem Bruder zusammen, haben wir uns ein Studio gemietet, und zwar Musicland Studios im Arabella Park, ganz berühmt. Rolling Stones und Queen waren da drin und haben den Chopper-Song aufgenommen. Und dann haben wir da 2 Tage, Tag und Nacht, Gitarrensolos, Kinderchöre und andere Sachen anmarschieren lassen und haben da also wirklich eine Bombengranatensache draus gemacht.
Leider ist die mega fette Bombengranaten-Version verschollen. Aber wir haben zumindest im Archiv des Bayerischen Rundfunks die Urfassung gefunden.
Es ist ein echter Geist, ein Parapsychologe muss her, die Technik hat versagt, so haben sie gesagt.
Wirklich ein Hit. Und noch längst nicht der Höhepunkt. Denn dann geht die Saga vom Chopper auch noch um die Welt. Fernsehteams aus Panama und Ecuador reisen an. Die Washington Post zitiert Peter Ehm. Claudia wird durch den Chopper weltberühmt.
Aber wie es oft ist bei Shakespeare-Dramen, ist der Schluss dann, geht ein bisschen in die Hose.
Claudia und dem Zahnarzt wird gerade der Ruhm zum Verhängnis. Denn die Polizei hat gemerkt, wie gerne der Chopper im Mittelpunkt steht. Sie entwickelt deshalb eine neue Strategie.
Man hat 5 Leute abgestellt als Besatzung des Hauses. Und diese 5 Leute hatten die Anweisung, nicht zu reagieren, wenn der Chopper spricht. Und damit hat man die Beteiligten aus der Reserve gelockt.
Norbert Czerny, der Chef der Soko Geist, erinnert sich so daran.
Und die sind dann wirklich so weit gegangen, dass sie auch vor uns, ich möchte es so mal bezeichnen, gechoppert haben, mit einer Kopfstimme gesprochen, mit als Bauchredner sich artikuliert haben.
Irgendwann ertappen die Polizeibeamten Claudia und den Zahnarzt auf frischer Tat. Mehrere Zeugen sehen, wie Claudia den Mund bewegt, wenn Chopper spricht. Damit gilt sie als überführt. Der Zahnarzt, seine Frau und Claudia landen vor Gericht und sie werden zu hohen Geldbußen verurteilt. Wegen Vortäuschung einer Straftat und Beleidigung.
Ja, pfui Teife, du stinkst ja aus dem Mai.
Und Hans Bender?
Das war nun mal eine Pleite und er ist an der Nase rumgeführt worden, wie wir alle.
Nach dem Fall Chopper verschwindet Bender langsam aus der Öffentlichkeit. Er ist ja auch schon Mitte 70. Ein paar Untersuchungen macht er noch, aber die meiste Zeit verbringt er zurückgezogen in seinem Freiburger Institut. 1985 erklärt er auf einer Konferenz ziemlich überraschend, dass er an ein Weiterleben nach dem Tod glaubt. Er sei da ja früher eher skeptisch gewesen, aber ein mystisches Erlebnis während eines LSD-Trips habe ihn umgestimmt. 6 Jahre später stirbt Hans Bender. Und was bleibt jetzt von diesem Leben? Von Hans Bender, dem Geisterjäger, der nie an Geister geglaubt hat, aber bis zum Ende daran, dass es Kräfte gibt, die wir noch nicht erklären können. Man könnte natürlich sagen, es war alles ein riesiger Fehlschlag. Hans Bender hat nicht beweisen können, dass es das Übernatürliche wirklich gibt. Das wäre die Position, die der größte Teil der Wissenschaftler heute einnehmen würde. Die meisten Psychologen und Psychologinnen, aber auch die meisten Physikerinnen und Biologen. Telekinese gibt es nicht, nur Nylonfäden und Zaubertricks. Spuk ist nichts anderes als Schabernack und Betrug, ausgelöst von unserer zutiefst menschlichen Lust, andere Menschen auf den Arm zu nehmen. Und Wahrträume? Auch dafür gibt es psychologische Erklärungen. Vor allem, dass man im Nachhinein seine Erinnerungen verändert, damit der Traum und das, was dann passiert, besser zusammenpassen. Andererseits Rosenheim. Der Spuk in der Anwaltskanzlei. Benders großer Fall. Keine Ahnung. Vielleicht hat er auch irgendjemand betrogen. Anwalt Adam oder die angebliche Fokusperson Annemarie Schaberl. Aber Beweise dafür gibt es nicht. Rosenheim ist und bleibt ein Mysterium. Eines, für das es bis heute keine Erklärung gibt. Und ganz ehrlich, meine Wahrträume lasse ich mir auch nicht von einem psychologischen Modell wegerklären. Sie fühlen sich weiterhin wahr an. Das verbindet mich mit vielen Menschen, mit denen ich und mein Team für diesen Podcast gesprochen haben. Sie haben irgendetwas erlebt und suchen seitdem nach einer Erklärung dafür. Und das erklärt vielleicht auch, woher Hans Bender diese unglaubliche Energie genommen hat, jahrzehntelang gegen alle Widerstände und Rückschläge weiterzuforschen. Hans Bender glaubte, nein, er wusste tief in seinem Inneren, dass es das Übernatürliche gibt. Aber er war viel zu rational, um das Ganze irgendwelchen Engeln oder Dämonen oder Totengeistern zuzuschreiben. Also hat er sein Leben der wissenschaftlichen Erforschung dieser Phänomene gewidmet. Ich habe ja erzählt in Folge 3, dass mein Kollege Klaus letzten Sommer nach Weimar gefahren ist, wo dieser ehemalige US-amerikanische Armeehellseher Paul H. Smith seinen Remote-Viewing-Workshop gegeben hat. Was ich noch nicht erzählt habe, ist, was vor dem Interview passiert ist. Paul H. Smith musste noch seine Frau anrufen. In Amerika. Und während er telefoniert, sitzt Klaus mit der deutschen Verlegerin von Paul H. Smith im Seminarraum, Jana Rogge. Und die erzählt, dass es bei ihr genauso war, wie bei so vielen Menschen, die auf der Suche sind. Sie hatte irgendwann ein Erlebnis, das sie nicht begreifen konnte. Eine Vision von einem anderen Ort.
Ich habe eine Vorgeschichte. Ich habe vor mittlerweile 13 Jahren meine unbeabsichtigten Erfahrungen gemacht mit Fernwahrnehmung. War nicht geplant, ist so passiert. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, um rauszufinden, was war das jetzt? Und habe ich mir das mal eingebildet? Oder geht das wirklich?
Und nachdem sie die ganzen üblichen esoterischen Erklärungen durch hatte,
wahlweise mit oder ohne Geistführer, Engel, schlag mich tot,
ist sie eben beim Remote Viewing gelandet. Und das hat sie total befreit, sagt sie. Denn jetzt weiß sie, dass sie etwas erlebt hat, was es wirklich gibt. Dass das etwas ist, was sogar die US-Armee jahrelang wissenschaftlich erforscht hat.
Richtige, ernsthafte wissenschaftliche Forschung.
Für Jana Rogge ist das eine Riesenerleichterung.
Und tatsächlich haben ganz viele Leute auch solche Erfahrungen in der einen oder anderen Art. Und es redet immer keiner drüber.
Ich muss daran denken, dass Hans Benders Institut ja immer auch eine Beratungsstelle war. Ein Ort, an dem man anrufen konnte, wenn man übernatürliche Erfahrungen gemacht hat. Wo einem jemand zugehört hat. Jemand, für den so ein Erlebnis erstmal nichts Außergewöhnliches war, sondern ein Alltagsphänomen. Hans Bender ging es nie nur darum, das Übernatürliche zu erklären. Er wollte immer auch Menschen helfen, die Dinge erlebt haben, die sie nicht begreifen konnten. Und vielleicht ist ja die Parapsychologie einfach auch ein tolles Angebot. Für Menschen, die etwas Unerklärliches erleben, aber nicht gleich an Gespenster und Teufel und Engel glauben wollen. Menschen, die eigentlich auf die Wissenschaft vertrauen. Aber auch spüren, dass da draußen noch irgendetwas ist. So wie ich. Oder wie Jana Rogge. Und weil bei diesen Dingen nie irgendetwas einfach ist oder klar oder widerspruchsfrei, ist dann noch Folgendes passiert. In Weimar. Nach dem Interview, als mein Kollege Klaus schon wieder am Gehen war, hat ihm Jana Rogge noch etwas in die Hand gedrückt. Einen Löffel. Einen verbogenen Löffel. Den hat sie selbst verbogen. Ohne ihn anzufassen. Nur mit der Kraft ihrer Gedanken. Vor einer Minute. Als gerade keiner hingeschaut hat. Das war die siebte und vorerst letzte Folge des Podcasts Geisterjäger. von Jasmin Körber, Klaus Uhrig und mir, Verena Fiebiger. Produziert von Klaus Uhrig und Fabian Zweck mit Musik von André der Hörmeier. Tonaufnahmen OGM Studios. Redaktion Mareike Mage. Wenn euch Geisterjäger gefällt, empfehlt den Podcast doch gerne weiter oder lasst ein paar Sterne da. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Geisterjäger ist eine Produktion von Plotprodukt für den SWR 2024.